Ja, kommen Sie, wir machen jetzt weiter mit dem Programm der Media Lounge Radio Show. Das ist eine Live-Radio Show, die wir hier produzieren. Sie sind jetzt live auf Sendung. Ja. Okay, bin dann nur ich. Wir sind live auf Sendung. Alles klar. Herzlich willkommen in der Media Lounge Radio Show aus der Potsdamer Straße 78. Wir machen hier weiter mit unserem Programm. In der nächsten Stunde präsentieren wir Ihnen Ausschnitte aus dem Theatersolo Freitod von Lars Wernicke, gelesen von Eva Mannschott. Das Stück hatte am 13. April diesen Jahres Premiere in der Tribüne am Ernst-Reuter-Platz in Berlin und ist dort auch wieder zu sehen am 1. und 22. Oktober, jeweils um 19 Uhr. Eva Mannschott studierte Schauspiel in Berlin und sie spielte mit in zahlreichen Filmproduktionen, Knocking on Heaven's Door, September, Der zehnte Sommer und in TV-Sendungen wie Der Lebensversicherer, Neandertaler, Der Dicke und Der Mann von nebenan. Und Eva Mannschott arbeitet auf Bühnen, zum Beispiel im Zimmertheater Hamburg, dem Stücke-Theater Berlin, dem Theater am Kudamm und zurzeit, also jetzt im September 2006, ist sie zu sehen an der Vagantenbühne Berlin mit der neuen Produktion Shangalang.
Shangalang.
Shangalang. Shangalang.
Ein Hit der Bay City Rollers.
Shangalang. Okay, in der Media Lounge Radio Show ist Eva Mannschott und die tritt auch auf mit Shangalang. Mit Lars Wernicke hat sie gearbeitet 2002 bei der Produktion Liebe mich. Erich Maria Remarques Marleen von Andreas Stadler. Das haben sie aufgeführt im Literaturhaus Berlin und am Zürcher Theater Stadelhof. Lars Wernicke, der Regisseur und Autor des Stückes, aus dem wir gleich Ausschnitte lesen, studierte Theaterregie in Graz und seit 1995 arbeitet er als Schauspiel- und Opernregisseur in Essen, Hamburg, Berlin, Zürich, Nürnberg und vielen anderen Orten. Zu seinen Inszenierungen zählen unter anderem Genets Die Zofen und Paul Barths Mögliche Begegnung. Ich persönlich kenne Lars aus seinen Opernproduktionen mit den Vokalkonzertisten in Berlin. Da hat er 2001 die Oper King Arthur von Henry Purcell die Regie geführt und vor einem Jahr die Piraten von Penzance von Gilbert and Sullivan im Saalbau Neukölln. Lars Wernicke hat, wie gesagt, mehrere Theaterstücke geschrieben, unter anderem Sweet Sweet Smile über das amerikanische Popduo Die Carpenters und, wie gesagt, Freitod. Sag mal kurz, worum es in dem Stück geht bei Freitod.
Ja, guten Abend. In Freitod geht es um eine Frau, die ganz banal vor der Haustür hinfällt und sich dabei die Wirbelsäule bricht und vom ersten Wirbel abwärts querschnittgelähmt ist, dann den Lebensmut verliert und 3 Jahre darauf hinarbeitet, sterben zu dürfen und dabei an eine Schweizer Firma gelangt, die Sterbehilfe vornimmt, weil in Deutschland das ja nicht erlaubt ist und dort dann die Erlösung findet. Und das Ganze basiert auf einem tatsächlichen Fall.
Als Lars dir vorgeschlagen hat, dieses Solo zu übernehmen in diesem Stück, wie war dann deine Reaktion?
Ja, schwierig, weil erstmal hat die gelebt und das ist alles erst letztes Jahr passiert, im Februar 2005. Und ich habe sowas in der Form auch noch nie gemacht und ich hatte schreckliche Angst vor dieser Arbeit. Und wie sich dann auch herausstellte, ich meine, ich spiele eine Frau, die schon tot ist. Also ich spiele die Frau, als dass sie schon tot ist und auch schon Sterbehilfe bekommen hat und erzähle im Grunde rückwirkend, wie alles passiert ist und komme dann aber wieder in diese Emotion und in die Situation rein. Und das war für mich eine Arbeit, die zum Teil richtig hart war, weil ich bin ein lebensfroher Mensch und für mich die Vorstellung, dass das Schönste ist, für mich zu sterben, war für mich, also ist für mich absolut das Gegenteil, was mir überhaupt passieren kann. Und dadurch war das eine sehr tolle, interessante, spannende Arbeit, aber auch eine sehr harte.
Wie habt ihr das denn gemacht, die Arbeit an diesem Stück? Also
wie? Ja, entstanden ist es so, dass ich im Stern einen Artikel gelesen habe über diesen Fall und ich fand diesen Artikel sehr gelungen, weil eigentlich zum ersten Mal es nicht so polarisiert ist, dass es entweder, wie häufig so aus Kirchenkreisen, es verteufelt wird oder aber glorifiziert wird, sondern dass sich einfach anhand eines Falles daraus sich auseinandergesetzt wurde. Und dann habe ich gedacht, dieser Stern wird in einer Woche vergessen sein. Ich finde es schade. Ich versuche mal daraus ein Theatersolo zu schreiben. Habe das dann gemacht und während ich es geschrieben habe, habe ich immer an Eva gedacht, um mir jemanden vorzustellen, der dort spricht und spielt. Und als das Stück fertig war, bin ich zu Eva gegangen und habe gesagt, ich schenke dir ein Stück. Ob wir es je aufführen, steht in den Sternen, aber nun hat sich das in der Tribüne Berlin tatsächlich ergeben, dass wir das Stück uraufgeführt haben.
Okay. Wir hören nun Auszüge aus dem Stück. Das Stück heißt Freitod, wie gesagt. Tür auf oder zu?
Tür zu, glaube ich, besser.
Wir haben uns entschieden, dass wir die Tür zumachen, weil es eben ein schwieriges Thema ist. Und damit Eva sich auch konzentrieren kann. Die Lesung dauert circa eine halbe Stunde und das ist ein Drittel des gesamten Theaterstücks. Und wie gesagt, das Theaterstück ist wiederzusehen am 1. und am 22. Oktober in der Tribüne Ernst-Reuter-Platz in Berlin.
So, jetzt hoffe ich, dass das mit dem Ton alles klappt. Also das wird jetzt eine Lesung und kein... Guten Abend. Entschuldigen Sie, ist Irmgard Duwe schon da? Irmgard Duwe? Frau Duwe, wenn Sie schon da sind, würden Sie dann bitte zu mir kommen? Anscheinend noch nicht. Entschuldigen Sie, ich wurde gebeten, Frau Duwe hier abzuholen. Aber ich bin ein wenig zu früh. Es wäre ja möglich, dass auch sie vor der geplanten Zeit ankommt. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es hätte sein können. Nein, sie wird mit Sicherheit ganz pünktlich eintreffen, da bin ich mir sicher. Nicht zu früh und nicht zu spät. Bei Herrn Rossi läuft immer alles bestens und die Organisation klappt hervorragend, wirklich. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Man darf der derzeitigen negativen Presse nicht zu viel Glauben schenken. Das sind Verunglimpfungen von selbsternannten Moralwächtern. Nein, bei Herrn Rossi ist alles in Ordnung. Das ist kein Reisebüro des Todes und auch kein diktatorischer Verein. Und ich bin mir sicher, er will sich nicht über die Maßen bereichern. Schließlich hat bei mir doch alles bestens funktioniert. Ich erinnere mich, als sei alles erst gestern geschehen. Mein Gedächtnis, das lässt mich nicht im Stich, nicht einmal jetzt. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es wird von Tag zu Tag präziser. Und meine Erinnerungen haben sich in mir wie ein Brandzeichen festgesetzt. und ihre Konturen werden immer schärfer und klarer. Ist das nicht etwas Wunderbares, das Gedächtnis? Etwas Unbegreifliches? Dass sich im Kopf Millionen von erlebten Dingen speichern und abrufen lassen. Dass in dieser unförmigen Masse, die irgendein Mensch Gehirn getauft hat, alles, wirklich alles, ein ganzes Leben und noch mehr gelagert und bewahrt wird. Und wenn man will, greift man einfach zu. Man muss nur wissen, wo. Nimmt sich einer der unzähligen mikroskopisch kleinen Aktenordner hervor und blättert darin herum, wie es einem gefällt. So stößt man auf vergangene Bilder, Gerüche, Gefühle, auf alles Denkbare. Das ist für mich ein wahres, unbegreifliches Wunder. Ich erinnere mich zu jeder Zeit, wann immer ich will. Ich erinnere mich ganz genau. Ich bin am 12. April 2002 ohne erkennbaren Grund auf dem Weg vom Auto zu meiner Haustür gestürzt. Ich stieg aus meinem Wagen, ein silberner VW Golf, den ich wie immer vor unserer Garage geparkt hatte, nahm die Einkäufe vom Rücksitz in beide Hände, gab der Autotür mit dem rechten Knie einen kräftigen Stoß, löste mit dem Schlüssel in der linken Hand die Zentralverriegelung aus, ging ein paar Schritte, genau 6 Schritte, während ich überlegte, wie ich am besten in das Haus gelangen würde. Die Einkäufe umständlich abstellen und nach dem Haustürschlüssel suchen, wie so oft wusste ich nicht genau, in welche Tasche ich ihn gesteckt hatte, oder besser mit dem rechten Ellenbogen auf den Klingelknopf drücken, damit mein Mann mir öffnet. Da passierte es auch schon. Ich stürzte, ganz unvermittelt. Und das war's dann. Mit dem Kinn auf die rechte, vordere, stumpfe Ecke eines steinernen Blumenkastens gefallen und dann mit der Stirn gegen die Hauswand geschlagen. Einfach so. Warum mein Stützreflex versagt hat, bleibt unerklärlich, hat man mir gesagt. Nicht nur einmal, hunderte Male musste ich mir das anhören. Das gibt es doch gar nicht. Normalerweise stützt man sich doch ganz automatisch mit den Händen auf und federt so den Aufprall ab. Ganz automatisch. Ja, was soll ich dazu sagen? Bei mir hat das halt nicht funktioniert. Tut mir schrecklich leid. Aber so ist es nun einmal. Nun ja, ich habe die Schüssel Kartoffelsalat in der linken und 3 Kilogramm frischen Spargel und eine prall gefüllte Plastiktüte in der rechten Hand einfach nicht losgelassen. Festgehalten bis zum Schluss. Einfach festgehalten. So konnte ich den Aufprall meines Körpers eben nicht auffangen. Da lag ich also. Und um mich herum das geplante Mittagessen. Spargelstangen überall und ein Meer aus Kartoffelsalat. Das Festhalten hatte nichts genützt, im Gegenteil. Das Mittagessen war dahin. Ich auch. Ungebremst niedergestürzt, Kinn und Stirn mit voller Wucht aufgeprallt. Das hatte seine Wirkung, natürlich. Das kann man sich vorstellen. Und doch habe ich keinerlei Schmerz empfunden. Ist das nicht merkwürdig? Nichts gefühlt, als ich mir den Nacken brach. Gar nichts. Ein gewaltiger Knacks und sonst nichts. Das war der Tag, an dem mein Körper gestorben ist. Der Tag, an dem ich ein lebender Kopf wurde. Erika Kellermann, der lebende Kopf. Ich fühlte mich tatsächlich nur noch als Kopf. Ich war ein Kopf mit einer riesigen toten Masse als Anhängsel. Durch den Sturz, Nacken gebrochen. Nichts mehr als ein lebender Kopf. Der ist dem verstorbenen Körper dann fast 3 Jahre später gefolgt. So lange hat es gedauert, bis Kopf und Körper wieder zusammenpassen durften, bis sich mein Kopf wieder zu meinem Körper zugehörig fühlte, bis auf meinem toten Körper endlich ein toter Kopf thronen konnte. Am 12. Februar 2005, um 7:15 Uhr, an einem Samstag in Zürich. Ist Irmgard Duwe wirklich noch nicht da? Jetzt wäre es soweit. Ich meine, laut meinen Informationen müsste sie jetzt hier eintreffen. Irmgard Duwe? Hallo? Hierher? Ich bin sozusagen Ihr Empfangskomitee. Irmgard Duwe? Nicht da. Nun ja, vielleicht verzögert sich die Ankunft ein wenig. So eine Sterbebegleitung hat ihre eigenen Gesetze. Das Vorgespräch kann sich verzögern. Die Medikamente müssen besorgt und eingenommen werden. Und dann muss ihre Wirkung einsetzen. Das läuft nicht unbedingt wie nach Fahrplan ab. Also, kein Grund zur Beunruhigung. Oder sie hat es sich im letzten Moment anders überlegt. Nein, das scheint mir abwegig. Niemand, der so weit gegangen ist, sich an die Organisation zu wenden, niemand, der so verzweifelt ist und keinen anderen Ausweg mehr sieht, niemand wird sich diese Erlösung vorenthalten. Nein, ganz bestimmt nicht. In 10 Tagen ist es soweit, Frau Kellermann. Werden Sie das Gift trinken? Hatte mich der Journalist gefragt. Am 2. Februar 2005. Er wollte mein Dahinscheiden für den Stern dokumentieren. Frau K. geht sterben. Ich war erst absolut dagegen. Aber dann gab ich doch mein Einverständnis. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei seiner Entscheidung. Man liest doch sonst nur Negatives darüber. Er schaute mich also mit seinen großen blauen Augen an und wartete gespannt auf eine Reaktion von mir, die er in seinem Notizblock in Worte fassen konnte. Er dachte wohl, ich hätte seine Frage nicht wahrgenommen, also wiederholte er. In 10 Tagen ist es soweit, Frau Kellermann. Werden Sie das Gift trinken? Ich habe gelächelt. Und das tat ich höchst selten. Ich zähle die Tage. Schon seit langem, habe ich gesagt. Wollte weitersprechen, doch musste warten. Bis das kastige 12 Kilogramm schwere Beatmungsgerät Lifecare PLV-100 Raumluft in meine Lungen gedrückt hatte. Es war an die Rückseite meines gewaltigen Rollstuhls angebracht und über einen Schlauch verbunden mit einer Plastikkanüle. Die steckte unterhalb des Kehlkopfes in meinem Hals und ragte tief in die Luftröhre hinein. Ein Teil der Luft wurde nach oben zu den Stimmbändern geleitet. Ich hatte gelernt, beim Einatmen zu sprechen. Die einströmende Luft reichte, um wenige Sekunden zu reden. Leise, mühevoll, langsam. Ich habe nur Angst, dass noch etwas dazwischen kommt. Sauggeräusch. Es gibt nichts, was mich hält. Nichts. Wieder das saugende Geräusch der Maschine. Der Raum war auf 25 Grad beheizt. Der Journalist schwitzte und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Mir war nicht warm. Meine Körpertemperatur lag nur bei knapp 36 Grad. Dann tupfte er seine Nasenlöcher, als wollte er seine Geruchsnerven reinigen. Es roch widerlich nach Krankenhaus in diesem Zimmer, das ich für Monate nie verließ. Ich habe diesen Geruch gehasst. Noch 10 Tage. Aus meiner Nase lief Schleim, jede Menge widerlicher Schleim. Es war mir unangenehm, vor allem vor dem Journalisten, der so pietätvoll wie möglich meine Situation zu erfassen versuchte und nicht ohne Taktgefühl Fragen über Fragen stellte. Er schaute wie zufällig in seine Aufzeichnungen, um mich nicht in Verlegenheit zu bringen. Schwester Maria fing den Nasenschleim in einem Tuch auf. Noch 10 Tage. Aus mir floss alles, wie es wollte, nicht wie ich es wollte. Unter der Bettdecke lief Urin durch ein Schläuchlein an meinem Bein entlang. Verdammt, der Beutel am Ende des Schläuchleins musste von der Schwester gewechselt werden, weil er wieder mal voll war, gerade jetzt. Das alles hat mich beschämt. Doch neben aller Scham fühlte ich von Tag zu Tag immer stärker eine ungeduldige Vorfreude. Fast hätte ich vergessen, was das ist, Freude. Fast hätte ich komplett verlernt, mich zu freuen. Gott sei Dank nur fast. Denn jetzt war es da. Das Prickeln in mir. Nein, nicht in mir. In mir gab es nicht mehr. Eher um mich herum. Ein kleines Prickeln wie eine Art strahlende, zerbrechliche Aura. Noch 10 Tage. Nur noch 10 verfluchte Tage bis zur letzten Reise. Vorfreude. Das Zimmer war voller Blumen. Ich wollte gar nicht wissen, von wem alles. Und seit einer Woche erduldete ich etliche Besuche von Freunden und Nachbarn. Die Suche nach Worten nach Auf Wiedersehen. Viel Kraft. Gute Reise. Die nahm ich zur Kenntnis nicht mehr. Ich war schon längst weit, weit weg. Ich stellte mich in der Welt vor, in die ich reisen würde. Die unbekannte, andere Welt. Es gibt so viele Versuche des Menschen, sich das Jenseits auszumalen. Wie wird es dort aussehen? Eine Wiese? Ein Meer aus Wattewölkchen? Ein weiter Strand an azurblauer See? Nein, sicher nicht. Ich sah immerzu nur eines. Schmerzlosigkeit. Das konnte ich tatsächlich sehen. Ein Gemisch aus Farben, Formen, Geräuschen und Düften, ich weiß nicht genau, das alles ergab zusammen Schmerzlosigkeit. Und diese Vorstellung wurde in mir so konkret, als könnte ich sie greifen, als wäre sie selbstverständlich. So selbstverständlich wie, ja, wie die Dinge, die man normalerweise mit seinem Körper macht. Normalerweise. Ich hatte ihm nie Beachtung geschenkt. Er hatte einfach funktioniert. Wollte ich gehen, ging mein Körper. Wollte ich mich hinlegen, legte sich mein Körper hin. Saß ich auf Toilette, kam Urin und Kot aus meinem Körper, wann ich es wollte. Mein Herz schlug, meine Lunge atmete. Alles gesteuert von einem gut organisierten, funktionstüchtigen Körper. Er war einfach da und intakt. Bis zu diesem Moment, als der spurlos verschwundene Stützreflex mich nicht auffing. Knacks. Nach dem Fall vor meiner Haustür habe ich meinen Körper gehasst, weil er mir das angetan hatte. Aus Gleichgültigkeit wurde blanker Hass. Er hatte einen Moment nicht aufgepasst, vergaß ohne Grund diesen verflixten Reflex einzusetzen, vergaß das Selbstverständliche zu tun. Mein Körper war für mich in jenem Moment gestorben. Er hatte für mich keinen Wert mehr. Da war kein Respekt mehr vor der gepriesenen Wundermaschine mit dem hochtrabenden Namen Körper. Denn der war von einer Sekunde zur nächsten reif für den Schrottplatz, außer Betrieb, Vergangenheit. Arme und Beine waren zu monströsen, leblosen Tentakeln geworden, an einem widerlich quallenartigen Rumpf. Und in diesem Rumpf hockten nur noch wabbelige Ungetübe, die nicht mehr wussten, was sie zu tun hatten. Ein toter Körper hing an mir, dem lebenden Kopf. War das noch etwas, was man überhaupt noch Leben nennen konnte? Nein, denn das war in demselben Moment vorbei, als mein Körper nicht mehr funktionierte. Er hielt mich schlicht und einfach gefangen. Nichts konnte ich mehr. An guten Tagen, da schaffte ich es, die Finger meiner linken Hand ein bisschen anzuheben. Bravo, Applaus für diese Großtat meines Körpers. Er hat sich erbarmt, ein bisschen zu zucken. Hip, hip, hurra. Zudem bereitete er mir noch diese Schmerzen. Jeden Tag. Schmerzen, die man gar nicht beschreiben kann mit Worten wie drücken, stechen oder ziehen, weil sie unbegreiflich und unvorstellbar waren. Und immer diese Fragerei: Was für Schmerzen haben Sie denn, Frau Kellermann? Ich weiß es nicht, einfach grauenvolle Schmerzen. Ja, das hilft uns nicht weiter. Wieso uns? Ich hätte sofort mein Gehirn in eine Schale legen können. So stellte ich mir meine Existenz oft vor. Mein Gehirn in einer Schale. Das Häufchen, da bin ich. Mehr existiert nicht mehr von mir. Der Rest ist perdu. Ich hatte schon seit Monaten nicht mehr in den Spiegel gesehen. Ich konnte mir keine Fotos von früher anschauen. Ich habe keine Kleider angezogen, die ich früher trug. Weil all das erschreckte mich. Ja, es erschreckte mich zu Tode. Nein, leider nicht ganz zu Tode. Ich halte das nicht aus, sagte ich zu meinem Mann. Ich will sterben. Ich merkte, er glaubte mir nicht. Er atmete tief durch. Wenn du schon nicht für mich weiterleben willst, dann leb für unsere Tochter. Das kann ich nicht, das will ich nicht, auch nicht für sie. Da verstand er. Er schaute mich an, sprach kein Wort und wagte nur ein wenig zu nicken. Wie ein Drogensüchtiger durchforstete er dann Bücher und Zeitschriften nach Hinweisen zu Sterbehilfe. Und schließlich war er auf einen Bericht im Stern über eine Sterbehilfeorganisation in der Schweiz gestoßen, den er mir mit zittriger Stimme vorlas. Das war es. Für mich gab es keinen Zweifel. Das war die Lösung. Ich bettelte meinen Mann an, Kontakt zu dieser Organisation aufzunehmen. Er fuhr nach Zürich. Es ist machbar, Herr Kellermann, sagte Herr Rossi. Ich denke, wir können Ihrer Frau bald helfen. Allerdings hier in der Schweiz. So ist die Rechtslage. Sie müssen sie herbringen. Kein leichter Fall, aber lösbar, Herr Kellermann. Tja, und dann? Ich habe mich mit einem Arzt beraten. Wir müssen einen Weg finden, ohne Fremdeinwirken die Beatmungsmaschine ausschalten zu können. So ist die Gesetzeslage, sagte er. Das schien meinem Mann unmöglich. Doch Herr Rossi hatte vorgedacht. Ich schlage eine Zeitschaltuhr vor. Ihre Frau muss sie in Gang setzen. Am 12. Februar könnte die Begleitung stattfinden. Käme Ihnen dieser Termin zu Pass? Ein Samstag. Mein Mann fuhr von Zürich zurück und gestand sich ein, erleichtert zu sein. Am 10. Februar 2005 fragte mich der Journalist kurz vor der Abfahrt: Übermorgen sind Sie tot, Frau Kellermann. Werden Sie es tun? Am liebsten schon heute, sagte ich. Ich hatte eine schlimme Nacht, überhaupt die Nächte. Ich hasse sie. Ich hatte furchtbare Schmerzen, Spastiken, Absaugen. Am liebsten schon heute, wirklich. Ich war noch nie in der Schweiz. Es soll sehr schön dort sein. Ich war sehr ruhig auf meiner letzten Reise. Die Fahrt strengte an, die Schmerzmittel wirkten erst hinter Frankfurt. Es sah nach Regen aus. Sieh mal der Himmel, sagte ich zu meinem Mann. Ansonsten schwieg ich und lächelte. Um 3 Uhr fuhren wir vor der Wohnung vor. Herr Rossi und meine Tochter Viola, sie warteten bereits vor dem Haus. Mariannenstraße 82, 8003 Zürich. 1,5 Zimmer, 4. Stock. Der Name der Organisation auf dem Klingelschild. Ich lächelte, als mir der Regen ins Gesicht fiel. Der Fahrstuhl war zu klein. 4 Mann mussten mich das enge Treppenhaus hochtragen. Lasst mich nicht fallen, sagte ich und lächelte. Vielleicht hätte mein Mann die Wohnung vorher anschauen sollen. Er wäre vorbereitet gewesen. Eine traurige kleine Wohnung. Eine Küche mit Stehpult. Links davon der Raum, in dem gestorben wird. In der Ecke ein dürres Bett. Das Sterbebett. Daneben ein dürftiges Nachttischchen. In der Mitte ein Tisch, 5 Stühle. Ich bemerkte das Entsetzen meines Mannes. Viola schwieg. Aber einer der Herren von der Organisation hat die Situation gerettet. Wollen Sie einen Kaffee, Herr Kellermann? Ja, mit Milch und Zucker. Die Wohnung war voller Menschen. Ich hörte die Stimmen, hatte Mühe mit dem Schweizerdeutsch. Dann trat Herr Lehner an mein Bett. Guten Tag, Frau Kellermann. Mein Name ist Ernst Lehner. Ich bin Ihr Sterbebegleiter. Ich mochte diesen Mann. Warum, Frau Kellermann? Und warum jetzt? Fragte er mich. Er hatte bereits mehr als 50 Menschen das Gift gereicht. Manchmal hatte er Gespräche von Stunden geführt, um sicher zu sein, immer wieder nachgefragt, bevor er das rote Döschen mit dem weißen Deckel nahm, darauf das kleine Etikett, bedruckt mit dem Namen des Gifts. Pentobarbital Natrium, 15 Gramm. Ich erklärte es ihm, kurz und bündig. Ich frage Sie noch einmal, Frau Kellermann, sind Sie sicher? Wenn Sie auch nur einen Schluck trinken, ist das unumkehrbar das Ende, Frau Kellermann. 15 Minuten redete er mit mir, dann war er sich sicher. Ich wollte es. Ich wusste, was ich tat. Herr Lehner ging in die Küche und gab 40 Tropfen Paspertin in ein Gläschen Wasser. Damit verhindern wir, dass Sie das Gift von sich geben, bevor Sie tot sind, Frau Kellermann. Ich saugte gierig am Strohhalm. Ich war fast da. Nur noch eine halbe Stunde. Draußen war es dunkel geworden. Um 18 Uhr schloss mein Mann die Zeitschaltuhr an die Beatmungsmaschine, stellte sie ein. 45 Minuten Laufzeit, dann würde der Stromkreis unterbrochen. Jetzt musste ich sie nur noch in Gang setzen. Herr Lehner schob mir einen Kippschalter zwischen die Zähne. Ich biss zu. Die Uhr lief. Herr Lehner, ich bin soweit. Und lächelte. Dr. Bundi hatte in der Wohnung bereits das Rezept geschrieben und das Mittel aus der Apotheke holen lassen. Herr Lehner öffnete das Döschen, gab das weiße Pulver in einen 1/10 Liter Wasser, stellte einen Strohhalm hinein. Mein Mann und Viola saßen an meinem Bett, hielten die Hand. Denken Sie an etwas Schönes, sagte Herr Lehner und reichte den Becher an. Und ich trank bis zum letzten Tropfen. Ich hatte noch 4 Minuten. Stille. Denn es war alles gesagt, alles Entscheidende. Ich genoss diese Stille. Es war für mich eine Ouvertüre zu einer Oper. Stille wie Musik. Dann doch noch letzte Worte. Das gehört sich so, nicht wahr? Sagt allen, dass ich aufrecht gegangen bin, sagte ich und schloss die Augen. Mama, bist du schon müde? Nein, noch nicht. Und schlief ein. Und dann? Ich halte das nicht mehr aus. Diese Warterei, ohne zu wissen, was los ist. Das macht mich wahnsinnig. Man könnte mir doch wenigstens Bescheid geben, warum es zu einer Verzögerung kommt. Es reicht mir. Ich werde zurückgehen und kurz nachfragen, warum Frau Duwe immer noch nicht da ist. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Sollte Irmgard Duwe hier eintreffen, während ich noch weg bin, bitten Sie sie, hier auf mich zu warten. Ich bin so schnell wie möglich wieder da. Vielen Dank. Danke. Das ist was anderes, wenn man das liest, als wenn man es spielt. Das ist total komisch.